hörbuchpromotion.de. Hörbücher kostenlos probehören.
Hallo und wirklich herzlich willkommen zur ersten Ausgabe einer neuen Podcast-Reihe. Ich bin Tom Klenner und ich freue mich wirklich riesig, dass ihr mir zuhört. Tja, worum geht's eigentlich in diesem Podcast? Dies ist ein Podcast für Hörbuchfans und solche, die es werden wollen. Weil Hörbücher sind meiner Meinung nach einfach super. Ja, echt. Man kann damit stundenlang Autofahrten auf ein paar Minuten verkürzen, gefühlt zumindest. Der Hausputz oder die Bügelei geht viel leichter von der Hand. Oder man wird auf dem langweiligen Weg zur Arbeit in der U-Bahn oder im Bus gut unterhalten. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Gründe, aber die habt ihr vielleicht schon selbst für euch rausgefunden. Oder ihr wollt es vielleicht rausfinden. Und genau jetzt kommt dieser Podcast ins Spiel. Hier bekommt ihr ganz einfach und auch noch vollautomatisch die Möglichkeit, in interessante Hörbücher reinzuhören. Und das vollkommen kostenlos. Ihr müsst nur den Feed abonnieren oder einfach auf die Homepage klicken. Das Beste daran, hier bekommt ihr nicht nur irgendwelche 3-5 Minuten Schnipsel zum Anhören präsentiert. Nein, hier gibt es sogar immer die ganze erste CD komplett zum Anhören. Häppchenweise serviert in ca. 15-25-minütigen Podcast-Folgen. Warum die ganze erste CD? Ich denke, es reichen oft nicht nur ein paar Minuten aus, um sich eine ordentliche Meinung über ein Hörbuch zu bilden. Deswegen gibt es bei mir mehr Zeit dafür. So, jetzt aber genug der Erklärung. Los geht's mit der ersten Folge von hörbuchpromotion.de. Wir starten mit Die Farbe Blau von Jörg Kastner, gelesen von dem genialen, aber leider auch viel zu früh verstorbenen Achim Höppner. Erschienen im September 2005 beim Lagato Verlag. Genre: Historienroman mit Krimi-Einfluss. Der Klappentext: Amsterdam im Jahre 1669. Es ist die Epoche Rembrandts. In der Stadt herrscht große Aufregung. Zwei angesehene Bürger haben bestialische Morde begangen. Und beide Male war ein Gemälde im Spiel. Ein harmloses Familienbild, wie von Rembrandts Hand gemalt, das von einem intensiven Blau dominiert wird. Etwas Ungreifbares bemächtigt sich der Stadt und ihrer Bewohner, verwirrt ihre Sinne. Und die Farbe des Dämons ist Blau. So, und jetzt viel Spaß mit Die Farbe Blau. Ach ja, genau. Dranbleiben lohnt sich, weil es werden am Ende der ersten CD, also quasi nach 3 oder 4 Podcast-Folgen, jeweils 3 Exemplare des jeweiligen Hörbuchs verlost. Viel Spaß, bis bald, ciao, servus, euer Tom Klenner.
Die Farbe Blau von Jörg Kastner, gesprochen von Achim Höppner. Roman nach den Aufzeichnungen des Malers und Zuchthausaufsehers Cornelis Bartholomäus Zuithoff. Niedergeschrieben zu Amsterdam, an Bord des Seglers Tulpenburg und zu Batavia in den Jahren 1670 bis 1673. Prolog. Wilhelm fühlte sich beklommen. Ihm war, als läge auf seiner Brust ein Mühlstein, der ihm die Luft abschnürte, und er fror. Es war die Kälte des Todes, die ihn streifte, als er mit seinen Gästen den Speisesaal verließ, um ihnen ein paar erst kürzlich erworbene Wandteppiche zu zeigen. Wilhelms Söhne Moritz und Justin führten die Zuhörer an, die einen Halbkreis um den Generalstatthalter der Niederlande bildeten. Die Männer seiner Leibwache hielten sich im Hintergrund. Eben wollte er seinen Zuhörern einen weiteren Wandteppich vorstellen, da entstand Unruhe unter den Wachen. Der Hauptmann, der den kleinen Wachtrupp anführte, sprach aufgeregt mit einem Mann, der offenbar versuchte, sich zwischen den Soldaten hindurchzudrängen. »Dieser Herr will mit euch sprechen, Prinz«, antwortete der Hauptmann und wies auf den Fremden. Wilhelm tat 2 Schritte auf die Wache zu und musterte den Störenfried. Der Mann war noch jung, kaum älter als 20, und trug unter seinem schweren Mantel Kleidung von französischem Schnitt. Er wirkte äußerst gepflegt. Die äußere Ruhe des Fremden jedoch täuschte. Wilhelm bemerkte ein unsicheres Flackern in den schmalen Augen und sah mehrmals die Lider zucken. Der Mann schien unter großem Druck zu stehen. Der Prinz von Oranien setzte ein freundliches Gesicht auf und hob an, den Fremden nach seinem Anliegen zu fragen. Doch bevor er noch die erste Silbe hervorbrachte, erstarrte er, und fast zeitgleich vernahm er die Detonation des Schusses. Er spürte einen Schlag gegen die rechte Wange und gleich darauf einen stechenden Schmerz, während Flammen ihn umloderten. Gleichzeitig sah er den Fremden an. Der stand leicht vornübergebeugt und starrte auf die Hand, die eben noch die Pistole gehalten hatte. Die Waffe war verschwunden, und von der Hand war nichts übrig als ein paar blutige Fleischfetzen. Die Pulverladung musste die Pistole auseinandergesprengt haben, und die Hand des Attentäters gleich mit. Zwei Diener eilten herbei, und der Angreifer wurde von Wilhelms Wachen umringt. Hellebarden und Schwerter fuhren in den Leib des Mannes wieder und wieder, selbst dann noch, als er mit einer grotesken Drehung zu Boden sank und reglos vor den Soldatenstiefeln liegen blieb. Das Feuer war gelöscht, aber der Schmerz in Hals und Mund war unerträglich. Kraftlos sackte Wilhelm zu Boden. Verwirrt schlug Wilhelm die Augen auf. Längst hatte die Morgendämmerung die Nacht verdrängt. Ein leichtes Brennen auf seiner rechten Wange hielt die Erinnerung wach. Mehr als 2 Jahre war es jetzt her, dass er dem Anschlag wie durch ein Wunder lebend entronnen war. Seine Gesundheit hatte sich nie ganz erholt, aber das entmutigte ihn nicht. Auch weiterhin führte er den Freiheitskampf der Niederlande gegen Spanien. Und immer noch suchte er ohne Angst vor heimlichen Mördern die Begegnung mit allen, die ihm ein Anliegen vortragen wollten. Obwohl Philipps Angebot unverändert galt. Spaniens König Philipp II. Hatte demjenigen, der Wilhelm tötete, eine Belohnung von 25.000 Goldkronen versprochen, in barer Münze oder als Landbesitz. Einem Attentäter, der kein Edelmann war, winkte nach vollbrachter Tat die Erhebung in den Adelsstand. Die Tötung Wilhelms an sich war Philipp zufolge kein Verbrechen. Der spanische König hatte den verhassten Rebellen mit dem Bann belegt und ihn für vogelfrei erklärt. Wilhelm lächelte, als er aus dem Bett stieg und zum Fenster ging. König Philipps Offerte hatte ihm gezeigt, was für ein wertvoller Mann er war. Aber wichtiger war noch, dass Philipp ihn fürchtete. Als Generalstatthalter der Niederlande war er der militärische Oberbefehlshaber der 7 nördlichen Provinzen, die sich im Jahr 1579 zur Utrechter Union zusammengeschlossen und 2 Jahre später in einem feierlichen Akt vom spanischen König losgesagt hatten. Er hatte den Spaniern mehrere empfindliche Niederlagen beigebracht. Er zog die schweren Vorhänge beiseite, um den neuen Tag zu begrüßen. Später am Vormittag, als aus der morgendlichen Sommerwärme schon hochsommerliche Hitze geworden war, empfing er Rombout Eulenburg, den Bürgermeister von Leeuwarden, um mit ihm Frieslands politische und religiöse Angelegenheiten zu besprechen. Erst die Trompetenstöße, die das Mittagsmahl ankündigten, unterbrachen ihre angeregte Unterhaltung. Ein paar Bittsteller hatten die Mittagszeit abgepasst, um Wilhelm ihre Anliegen vorzutragen. Doch er wollte seine Gäste nicht warten lassen und vertröstete die Bittsteller auf die Zeit nach dem Mittagsmahl. Lediglich einen jungen Franzosen, der ihm einige Male wichtige Botschaften übermittelt und den er auch schon mit Geld unterstützt hatte, winkte er zu sich heran. »Was gibt es, Guillaume?« fragte Wilhelm. »Bringst du Neuigkeiten aus Frankreich, die keinen Aufschub dulden?« Guillaume, ein schmaler Mann von ungefähr 25 Jahren, nahm den dunkelblauen Filzhut ab, verneigte sich und schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Neuigkeiten, Prinz Wilhelm, aber ich hoffe, auf meiner nächsten Reise welche in Erfahrung zu bringen.« Und dafür benötige ich einen Pass. Seine Stimme klang seltsam hohl und unsicher. Später, nach dem Mahl, sagte Wilhelm etwas unwirsch und bedeutete dem Franzosen, er solle bei den anderen Bittstellern auf ihn warten. Guillaume zog sich mit verstörter Miene zurück. Nach dem Essen wartete bereits ein englischer Offizier, der grauköpfige Captain Williams. Er ließ sich auf ein Knie nieder, um Wilhelm sein Anliegen vorzutragen. In diesem Augenblick tauchte François Guillaume auf und ein Gedanke, der alles andere beiseite wischte, durchfuhr Wilhelm. Es ist genau wie in Antwerpen. Guillaume hielt eine schwere Doppelpistole in der rechten und zielte auf Wilhelm. Eine Stichflamme und Pulverrauch, die ohrenbetäubende Detonation des Schusses, und schon spürte Wilhelm einen schweren Schlag gegen seine Magengegend. Der rasende, heiße Schmerz, der sich von der Wunde her ausbreitete, traf auf jenen kalten Hauch, den er schon am Morgen verspürt hatte. Der Tod hielt Wilhelm im eisigen Griff und war nicht gewillt, ihn noch einmal davonkommen zu lassen. Noch bevor der Leibarzt zur Stelle war, erlag der Prinz von Oranien seiner schweren Verletzung. Der Todesschütze wurde gefangen genommen. Er hieß mit richtigem Namen Balthasar Gerard, stammte aus der freien Grafschaft Burgund und war in Wahrheit katholischen Glaubens und ein treuer Untertan des spanischen Königs. Balthasar Gerard kam nicht in den Genuss der auf Wilhelms Tötung ausgesetzten Belohnung. Aber sein Vater wurde von Philipp in den Stand des Edelmanns erhoben und mit Ländereien in Burgund beschenkt. Der Attentäter wurde nach schweren Folterungen zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung des Urteils erfolgte nur 4 Tage nach dem Mord, am 14. Juli des Jahres 1584, vor dem Delfter Rathaus. Zur Enttäuschung der Schaulustigen zeigte Gerard sich standhaft und gefasst. Er biss die Zähne zusammen, als man ihm auf dem Gerüst vor dem Rathaus die Hand, die den tödlichen Schuss abgegeben hatte, mit einem glühenden Eisen brannte, bis nur noch ein verkohlter Stumpf übrig blieb. Erst als ihm glühende Zangen an verschiedenen Stellen seines Leibes ins Fleisch fuhren und Stücke davon herausrissen, entrangen sich dumpfe Schmerzenslaute seiner Kehle. Die Henkersknechte begannen, ihn bei lebendigem Leib zu vierteilen, indem sie seinen Körper von unten herauf aufschlitzten. Jetzt bäumte er sich auf, starrte mit vor Hass glühenden Augen in die Menge und schrie: »Ich verfluche euch alle, ihr seelenlosen Calvinisten, euch, eure Kinder und Kindeskinder. Noch in 100 Jahren soll mein Fluch über euch kommen und über alle, die in euren gottverlassenen Niederlanden leben.« Seine Stimme erstarb in einem gurgelnden Laut, als sein Bauch aufgeschnitten und das Herz herausgerissen wurde. Das untreue Herz, wie es im Urteilsspruch geheißen hatte, wurde ihm 3-mal ins Angesicht geschlagen. Schließlich hieb man ihm den Kopf ab, schnitt die 4 Teile seines Körpers auseinander und hängte sie an die 4 Bollwerke der Stadt. Das versammelte Volk verfolgte dies alles mit Genugtuung. Aber ein Schatten hatte sich auf die Menschen gelegt. Und noch lange sprach man in Delft, wie überall in den Niederlanden, von Balthasar Gerards Fluch. Amsterdam, 7. August 1669.
»Komm her, Cornelis, und ramm mir dein Messer in den Wanst!« Osseljöken lachte rau und wackelte dabei mit dem Kopf, was seine fleischigen Wangen beben ließ. Die Augen unter den wulstigen Brauen zwinkerten mir aufmunternd zu und schienen mich gleichzeitig zu necken. Ossel stand 3-4 Schritte vor mir, den massigen Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, die Arme mit den kräftigen Pranken ausgestreckt, als wolle er mich umarmen. Oder mich zerdrücken, dachte ich, der ich selbst nicht gerade klein von Gestalt bin. Ossel aber überragte mich noch um Haupteslänge, und seine Arme hatten beinahe den Umfang meiner Oberschenkel.
»Was zögerst du, Cornelis?« dröhnte Ossel.
»Du willst es nicht anders«, knurrte ich und griff ihn mit einem schnellen Ausfallschritt an. Zugleich stieß meine Rechte das Messer gegen seinen massigen Brustkorb. Doch Ossel stand nicht mehr an derselben Stelle. Ehe ich mich noch besinnen konnte, brachte Ossel mich mit einer schnellen Drehung aus dem Gleichgewicht. Sein rechter Arm umspannte jetzt meinen Rücken und mit der linken Hand malträtierte er meinen Arm. Letzteres hatte einen stechenden Schmerz zur Folge. Meine Hand zuckte unkontrolliert und das Messer fiel mit einem lauten Klirren auf den schmutzigen Boden. Als Ossel den Druck auf meinen Rücken erhöhte, verlor ich vollends das Gleichgewicht und fiel hart auf meine Schulter.
»Du solltest eingestehen, dass du verloren hast«, sagte er, von einem Ohr zum anderen grinsend, und beugte sich über mich. Ein Mann sollte Tapferkeit niemals mit Dummheit verwechseln. Ich starrte zu ihm hinauf wie ein kleiner Junge zu seinem übermächtigen Vater und seufzte, ich gebe mich geschlagen. Gegen dich ist kein Kraut gewachsen, Meister Jäuken. Du bist ebenso stark wie geschickt. Ossel schüttelte den Kopf. Ein Meister bin ich nun wirklich nicht, aber ich habe das Ringen bei einem wahren Meister gelernt. Bei wem? Fragte ich und klappte die Messerklinge zurück in den mit Messing und Hirschhorn beschlagenen Griff. »Nicolas Petter«, antwortete Ossel beiläufig. Doch er wusste genau, welche Wirkung der Name hatte. »Bei Nicolas Petter? Dem Leiter der berühmten Ringkampfschule?« hakte ich dann auch staunend nach. »Dem Begründer der Ringkampfschule«, stellte Ossel richtig. »Inzwischen wird sie von einem seiner Schüler geleitet, Robert Corres.« Es schien mir, als spreche mein Freund diesen Namen mit einiger Abneigung aus. »Schwatzen wir nicht von vergangenen Zeiten«, sagte Ossel und baute sich breitbeinig vor mir auf. »Du wolltest von mir die Kunst des Ringens lernen. Also los, komm noch einmal auf mich zu, aber jetzt ganz langsam.« Gerade als ich auf meinen Freund losgehen wollte, erscholl eine laute Stimme. »Ossel, Ossel, wo steckst du?« »Das ist Arne Peters«, sagte Ossel verwundert und rief dem Arbeitskameraden zu. »Wir sind im Holzlager, Arne.« Eilige Schritte kamen näher. Die schwere Holzbohlentür flog donnernd auf und Arne Peters streckte seinen kahlen Kopf herein. Atemlos stammelte er. »Ossel, du musst sofort zu Melchers Zelle kommen. Schnell, es ist was Schreckliches passiert.« Im Laufschritt folgten wir Peters zur Zelle des Blaufärbermeisters Heisbert Melchers. Als wir durch den großen Raspsaal kamen, warfen die hart arbeitenden Gefangenen uns neugierige oder auch feindselige Blicke zu, ohne jedoch in ihrer Arbeit innezuhalten. Während ich mit den beiden anderen Aufsehern zur Zelle des Mannes eilte, dessen Fall 6 Tage zuvor ganz Amsterdam erschüttert hatte. Heisbert Melchers war einer der angesehensten Blaufärber der Stadt und ein weit über Amsterdam hinaus geachtetes Mitglied seiner Zunft. Ein Mann, der sein Gewerbe mit Tüchtigkeit und Geschäftssinn betrieb und es zu ansehnlichem Wohlstand gebracht hatte. Am vergangenen Sonntagabend hatte er seine Frau und seine Kinder, einen Jungen von 13 Jahren sowie ein 11- und ein 8 Jahre altes Mädchen, auf grässliche Weise getötet. Er hatte sie mit einem Messer niedergestochen, ihnen reihum die Köpfe abgeschlagen und diese in einen Bottich mit Färberküpe geworfen. Bekannt geworden war die Tat erst am Montagmorgen, als Melchers Gesellen das über den Sonntag in die Küpe gelegte Tuch herausholen wollten, um es an der frischen Luft zum Trocknen aufzuhängen. Einer der Männer, ein gewisser Art Tefsen, zog mit den Tüchern auch die Köpfe der Ermordeten hervor. Die aufgeregten Gesellen suchten ihren Meister und fanden ihn in einem abgelegenen Winkel seines Hauses, wo er wie ein in die Enge getriebenes Tier am Boden kauerte und sie anstarrte. Er brachte kein vernünftiges Wort heraus. Neben ihm lag die blutige Axt, und seine Hände wie auch seine Kleider waren voller Blut. In der Wohnstube fanden die Gesellen kurz darauf die blutüberströmten Leiber der Ermordeten. Man brachte Melchers zum Verhör ins Rathaus. Und erst unter Anwendung der Folter begann er zu sprechen. Er bekannte sich zu seiner Tat, wollte oder konnte aber keinen Grund dafür benennen, sondern sagte nur immer wieder, er habe es tun müssen. Am Mittwoch hatte man ihn dann ins Raspeis eingewiesen, wo er auf seinen Prozess warten sollte. Auch hier war er sehr verschlossen gewesen. Als wir in den Gang einbogen, der zu Melchers Zelle führte, sah ich schon von Weitem, dass die Zellentür halb offen stand. Ossel riss die schwere Tür mit einem Ruck ganz auf und starrte als erster in den kleinen Raum. Ich trat neben ihn und betrachtete das grausige Bild. Von der imposanten Erscheinung, die der Blaufärber zu Lebzeiten abgegeben hatte, war nichts geblieben. Im Tod wirkte er jämmerlich. An seinen Handgelenken, aus denen Blut und Leben geströmt waren, hing das zerrissene Fleisch in Fetzen. Er lag auf der rechten Seite wie ein verendetes Tier im Todeskampf zusammengekrümmt. Seine Augen waren unnatürlich weit aufgerissen, der Mund halb geöffnet und ringsum blutverschmiert. Blutig waren auch seine Zähne.
Ich konnte nicht anders. Ich musste an eine Bestie denken, an die blutigen Fänge eines Raubtiers. »Wie hat er das bloß gemacht?«, fragte Arne Peters und schüttelte ungläubig seinen kahlen Kopf. »Er hatte doch keine Waffe!« »Siehst du denn die Zähne nicht?«, entgegnete Ossel mit ungewöhnlich rauer Stimme. Selbst den abgebrühten Zuchtmeister nahm der Anblick mit. »Ja, seltsam, das viele Blut.« »Nicht seltsam, sondern abscheulich«, sagte Ossel und führte seinen rechten Unterarm zum Mund, als wollte er sich ins Handgelenk beißen. »So hat er es getan.« Peters schluckte heftig. »Dass ein Mensch zu so etwas fähig ist.« »Vielleicht hat er beschlossen, die Strafe selbst zu vollstrecken«, meinte ich. »Oder er war ganz einfach nur verrückt«, sagte Ossel, der seine rechte Hand schwer auf meine Schulter legte und mich zu meiner Verwunderung davon abhielt, in die Zelle zu gehen. »Arne, verständige bitte den Hausvater.« »Ja, ist gut«, antwortete Peters und machte sich eilig davon. Ossel blickte ihm nach. Und als Peters den Gang verlassen hatte, sagte er, »er braucht das nicht zu sehen.« Dabei zeigte er auf den großen Gegenstand, der an der rückwärtigen Zellenwand lehnte. »Was ist das?«, fragte ich. Ossel griff hinter den Toten und zog ein Gemälde hervor, das in einen mit Schnitzereien verzierten Rahmen eingefasst war. »Ein Bild?«, ich wunderte mich. »Ja, ein Bild.« Im Licht der beiden rußenden Lampen, die den Gang erhellten, betrachtete ich das Ölgemälde. Es zeigte unverkennbar den Toten, vermutlich im Kreis seiner Familie. »Melchers und seine Familie. Seine Opfer«, sagte ich leise. »Richtig erkannt, Cornelis. Das Gemälde hing bis vor kurzem in seiner guten Stube.« »Wie kommt es hierher?« Ossel sah zu dem Toten. »Er hatte mich darum gebeten.« »Gebeten?«, wiederholte ich. »Aber Ossel!« »Ja, ich weiß, dass es untersagt ist, den Gefangenen irgendwelche häuslichen Dinge in die Zellen zu bringen. Aber der Blaufärber hat mich regelrecht angefleht.« »Und außerdem...« »Außerdem?«, hakte ich nach, als mein Freund zögerte. »Außerdem sind 10 Gulden eine Menge Geld.« Blankard, ein kleiner, drahtiger Mann, der immer ein wenig unsicher wirkte, steckte seinen Kopf in die Zelle des Blaufärbers und zuckte zurück, wie von einer unsichtbaren Faust getroffen. »Das darf nicht wahr sein«, sagte er und heftete seinen Blick auf den Zuchtmeister. »Wie konnte das geschehen?« »Wir stehen auch vor einem Rätsel, Herr«, sagte Ossel. »Aber wie soll ich das den Zuchthausverwaltern, den Bürgermeistern und dem Magistrat erklären?«, fragte Blankard. »Man kann es wohl nicht erklären«, sprang ich meinem Freund zur Seite. »Es ist ebenso unerklärlich wie Melchers Untat. Vermutlich ist er ganz einfach wahnsinnig gewesen.« »Ja, das muss es sein«, seufzte Blankard und wirkte erleichtert, wenigstens den Hauch einer Erläuterung anbieten zu können. Ich hingegen fühlte mich seltsam bedrückt. Eine unheimliche Ahnung beschlich mich. Ich spürte, dass der Tod des Blaufärbers nicht so einfach abzutun war. Und zugleich war ich mir nicht sicher, ob ich die Wahrheit überhaupt wissen wollte.
Ganz schön spannend, nicht wahr? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de. Hörbücher kostenlos Probehören.